Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Kriegen Sie manchmal in stressigen Situationen den super Ratschlag, jetzt stress dich doch nicht so? Hat man gleich noch mehr Stress, ne? Jetzt wollen wir hier im Deutschlandfunk Kultur über ein Buch reden, das sich mit Stress auseinandersetzt. Stress auch schon bei Kindern und Teenagern. Auf dem Cover des Buches sieht man ein schön vielsagendes Bild. Da steht eine Frau mit vielen Armen und in ihren vielen Händen hat sie Laptop, Strickzeug, Kaffeetasse, Doktorhut, ein Buch, ein Handy, ein Tortenstück. Offensichtlich ist sie in einem heftigen Multitasking-Modus. Die Frau steht auf einem Bein, mit dem anderen Bein hebt sie eine Gießkanne an und der Buchtitel ist dann und dann noch das andere Bein anheben. Lucia Samolo hat dieses Buch geschrieben und gezeichnet und sie ist jetzt in Münster für uns im Studio. Hallo nach Münster, Frau Samolo.
Hallo und danke für die Einladung.
Ihr Buch ist ja eine Mischung aus Autobiografie, also es gibt so kleinere autobiografische Anteile und Sachbuch. Sie erzählen darin durchaus auch vom Stress in Ihrem Leben zum Beispiel, dass der Stress mit Ihrem Studium so groß war, dass Sie das abgebrochen haben. Wie erholsam war denn diese Pause vom Lebensstress?
Also erstmal war für das Abbrechen gar nicht so sehr der Workload des Studiums zuständig, sondern eher dieser Gedanke, oh, ich muss jetzt was ganz Richtiges und Wichtiges machen. Und ich gemerkt habe, dass das aber eigentlich gar nicht das ist, was ich machen möchte. Und ich mir einfach nicht vorher genug Zeit gegeben habe, um das herauszufinden.
Was einem ja auch Stress macht, wenn man das Gefühl hat, man ist jetzt auf dem falschen Dampfer unterwegs, ne?
Ganz genau. Und ich dann mit diesem Abbruch oder mit der Entscheidung, dass ich das erstmal nicht so weitermache, ein Riesenstein vom Herzen gefallen ist und ich eben wieder viel mehr Zeit mir geben durfte, herauszufinden, ja, was ich denn eigentlich gerne machen möchte.
Aber Sie erzählen auch, dass Sie dann, als Sie dann raus waren aus dem Studium, dass dann doch viele Fragen kamen. Ja, und was kommt jetzt? Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Was auch ein Stressor ist, oder?
Auf jeden Fall. Die kommen ja irgendwie so häufig in so vielen Etappen im Leben. Das heißt immer, wenn man gerade irgendwie was abgeschlossen hat, soll es schon wieder weitergehen? Mhm. Man hat das Gefühl, dass alle schon wieder neugierig sind, wie es denn jetzt weitergeht und was man dann macht und was man dann macht und was dann kommt. Und genau, irgendwie habe ich mich gefragt, wann im Leben hört das mal auf und wann darf man auch mal an einer Position bleiben oder sein? Und das ist für einen selber in Ordnung so.
Das ist ein Thema in Ihrem Buch. Sie kriegen es auch hin, ziemlich komplizierte Theorien über Stress sehr anschaulich zu erklären. Zum Beispiel die von, wenn ich es jetzt richtig ausspreche, die von Eu und die Stress, also von gutem und negativem Stress. Können Sie das in aller Kürze für uns vielleicht nochmal wiederholen?
Genau. Es gibt einmal, wenn wir davon reden, dass, ach, ich bin so gestresst irgendwie, wenn man das als Antwort gibt auf die Frage, wie es einem gerade geht, dann ist das meist der De-Stress, das heißt ein negativ behafteter Stress. Und es gibt aber auch den Eustress, der eher für so kurzweilige Situationen gilt. Das heißt, wenn ich jetzt gerade hier im Radio bin und ein bisschen aufgeregt bin, bin ich auch auf eine Art gestresst und mein Körper ist in einer Art Alarmbereitschaft gesetzt, aber in einem positiven Sinne. Das heißt, es werden die Hormone ausgeschüttet, damit ich gut funktioniere und eben alle Sinne wach sind. Und das ist eben eine positive Situation, weil sie uns auch positiv beeinflusst in dem Moment. Und der De-Stress ist aber negativ, das heißt, wenn wir das Gefühl haben, wir können Aufgaben nicht bewältigen, wir haben die Option dafür nicht, wir fühlen uns hilflos und die Situation wirkt vielleicht ein bisschen auswegslos und geht länger.
Jetzt bin ich sehr dankbar, dass Sie durch die Blume zumindest gesagt haben, dass Sie dieses Interview hier mit Deutschlandfunk Kultur als positiven Stress empfinden.
Und auf jeden Fall. Sehr gutes Beispiel.
Ich habe vorhin schon das Titelbild Ihres Buches beschrieben. Da nehmen Sie mit diesem Bild und die Bilder und die grafische Gestaltung sind überhaupt wichtig, sehr wichtig für Ihr Buch. Bei dem Titelbild nehmen Sie ja dieses Multitasking-Thema auf. Da diese Frau, ich glaube, es sind 9 Arme, mit denen sie da hantiert und eben die 2 Beine, von denen sie dann das zweite auch noch anheben soll. Multitasking, die meisten von uns wissen ja, dass das nicht funktioniert. Trotzdem gibt es so einen Mythos, dass Menschen das doch können müssen, verschiedene Dinge gleichzeitig tun. Offenbar glauben auch viele Arbeitgeber daran. Warum glauben Sie, hält sich denn dieser Mythos so hartnäckig?
Na, weil ich schätze, weil sich viele Menschen versuchen, daran anzupassen, an diese Anforderungen, dass immer mehr gleichzeitig zu erledigen ist, dass immer mehr Reize gleichzeitig verarbeitet werden müssen. Auch unbewusste Reize spielen da ja mit rein. Und dass die Menschen versuchen, dem natürlich gerecht zu werden, weil man ja nicht enttäuschen möchte. Da steht ganz viel hinter, weil man richtig funktionieren möchte, man möchte dazugehören. So.
Und weil wir gerade bei dem Titelbild waren, Sie haben eben die Texte und die Bilder für das Buch gemacht, wobei das oft gar nicht zu trennen ist, denn Sie setzen Wörter oft auch wie Bilder ein. Lassen Sie uns mal auf die Gestaltung Ihres Buches schauen. Am besten mal an einem Beispiel, wenn Sie mal bitte, jetzt wie in der Schule, Seite 42 bitte aufschlagen und uns mal erklären, was Sie da auf diese beiden Seiten 42, 43 gebracht haben und warum Sie das auf diese Weise getan haben.
Also wenn man die Doppelseite aufschlägt, sieht man eigentlich ein Chaos an Wörtern und vielleicht sogar erstmal auch nur Buchstaben, die auch gar nicht alle gleich gut lesbar sind. Sind alle in unterschiedlichen Farben, manchmal sogar fast Neonfarben gedruckt und schreien einem irgendwie so entgegen. Und es gibt auch eigentlich gar keine Leserichtung auf der Doppelseite, außer der erste Satz, der auch noch in ganz normal schwarz geschrieben ist. Und es ist so ein bisschen nach meiner Recherche nachempfunden, dass ich mich ja eben gefragt habe, Stress, was ist das eigentlich? Und was sind die Langzeitfolgen davon? Und ich eben, wie das so ist, man googelt und man denkt, man stirbt. Es kommen 100 verschiedene Diagnosen und Nebenwirkungen. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, oh Gott, man ist ja nicht nur einfach von vielleicht einer Situation oder mehreren Situationen gestresst, sondern auch noch von dem Fakt gestresst, dass man gestresst ist, weil man direkt merkt, das hat sehr viele Nebenwirkungen, dieser langzeitige Stress.
Jetzt muss ich mal nachfragen. Ich glaube, Sie sind jetzt auf einer anderen Seite, als ich dachte. Auf welcher Seite sind Sie jetzt in Ihrem Buch?
Ach so, 2021.
Okay,
das
okay.
Heißt,
ja, jetzt bin ich wieder im Film. Das ist die Seite, das hat ja so eine rote Grundfarbe. Das sieht schon so ein bisschen entzündet und krank aus. Und dann die Seite ist eigentlich, also es ist eigentlich eine stressige Doppelseite. Ne? Es geht ja eben um Stressfolgen. Und es sind ein Gewimmel, Sie haben es schon gesagt, von Wörtern in unterschiedlichen Farben, Sodbrennen leuchtet so rötlich heraus, Schuppenflechte so ungesund, grünlich, nierenkrank. Also die Wörter, wie sie hier ja bedrängend angeordnet sind auf dieser Seite, auch in diesen schreienden Farben, die stressen einen auch beim Lesen. Das ist sicherlich auch ein gewollter Effekt dieser Seite.
Ja, genau, absolut. Mhm. Gut zusammengefasst.
Und wenn wir jetzt mal da auf die Seite, wo ich hin wollte, 42, 43, die Seite mit dem Skateboarder, die sieht nun ganz anders aus. Können Sie uns mal erzählen, was Sie da vorhatten?
Genau, das ist ein Zitat von einem Freund, mit dem ich in meinem ersten abgebrochenen Studium studiert habe, den ich eben gefragt habe, was er denn in den Jahren gemacht hat zwischen Schule und dem Studium jetzt, weil er schon ein paar Jahre älter als ich war und das für mich irgendwie so nach so einer Lücke sich angehört hat. Mhm. Und er dann eben ganz entspannt gesagt hat, ja, ich bin dann Skateboard gefahren. Und das kam wirklich so entspannt rüber, dass ich habe das total bewundert in dem Moment, weil das für mich irgendwie keine Option gewesen wäre, für ein paar Jahre quasi nicht an mir und meiner Ausbildung zu arbeiten oder irgendwie gefühlt weiterzukommen. Das sage ich jetzt so in Anführungsstrichen, weil für ihn war das ganz, ganz wahrscheinlich auch ein Weiterkommen. Er hat dann nachher auch, also er hat mit Jugendlichen dann auch da gearbeitet in diesem Skate-Kontext und so. Also das heißt ja nicht immer nur, dass man, dass man nichts macht. Aber für mich hörte es sich eben erstmal so an wie, oh wow, Wie entspannt.
Und diese Doppelseite, die haben Sie dann in so einem entspannenden Grün gestaltet, auch nicht so vollgekracht wie die Seite mit den Stressfolgen. Und dann sieht man so die Schleifen, so ganz entspannte, ziellose Schleifen, in denen der Skateboarder sich da so durch die Zeit und über diese Doppelseite bewegt. Das ist wiederum eine entspannende Seite in Ihrem Buch. Jetzt empfiehlt der Verlag Ihr Buch für Leserinnen ab 11 Jahre. Sie fangen mit den Geschichten zum Teil sogar früher an in der Kita. Welches Alter hatten Sie denn im Sinn, als Sie an dem Buch gearbeitet haben?
Das ist immer eine gute Frage. Und das finde ich immer bei allen meinen Büchern eine schwierig zu beantwortende Frage, weil ich sage immer gerne, ich schreibe die für alle. Also ich finde nämlich einerseits auch, dass Kinderbücher immer auch für Erwachsene sind. Mhm. Und natürlich, wie Sie schon sagten, das Buch fängt schon an damit, dass man ja irgendwie nach dem Kindergarten entscheidet, auf welche Schule geht das Kind. Und da steht schon dieses erste und was kommt dann Frage an. Mhm. Und im Kopf hatte ich irgendwie alle Menschen, die vor so einer und dann Frage stehen, sag ich mal. Das heißt, gar nicht unbedingt auf ein Alter fokussiert.
Also ein Buch für alle Menschen schon ab 11 und dann noch das andere Bein anheben, wie Stress weniger stresst. Fast ohne Toxic Tips, das Buch von Lucia Samolo. Das ist bei Bohem Press erschienen mit 100 Seiten. Der Preis ist 18 Euro. Haben Sie vielen Dank für dieses angenehm unstressige Gespräch.
Ich danke auch.
Tschüss. Unsere Sachbuchkritikerin Susanne Billig, die hat heute hier im Deutschlandfunk Kultur unsere neue Sachbuchbestenliste für den Monat Februar vorgestellt. Sie hat über die Nummer 1 auf der Liste gesprochen, ein Buch, das sich damit beschäftigt, wie die Klimakrise mit sozialer Ungerechtigkeit zusammenhängt. Dieses Buch hat die Klimaforscherin Friederike Otto geschrieben, das heißt Klimaungerechtigkeit, was die Klimakatastrophe mit Kapitalismus, Rassismus und Sexismus zu tun hat. Und Susanne Billig hat über ein Buch auf der Sachbuchbestenliste gesprochen, das sie besonders umgetrieben hat, vom israelischen Schriftsteller David Grossmann.
Ich möchte da mal herausgreifen, David Grossmann, Träger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels, mit Frieden ist die einzige Option. Das ist ein schmales Buch mit aktuellen Reden und Essays, die waren bereits woanders erschienen, aber der Hansa Verlag stellt sie neu, mitten in die aktuelle Lage, ein guter Schritt, finde ich. Und er dekliniert in diesen Texten eine Frage durch, die er an einer Stelle so formuliert: Wie kommt es, sagt er, dass mein Land, in dem es so viel Kreativität, so viel Mut gibt, nicht in der Lage ist, sich vom Fluch der Kriege zu befreien? Es bezieht sich nur ein Beitrag auf den 7. Oktober und selbstverständlich, so betont er, trägt die Hamas dafür die Verantwortung. Aber der eigentliche Kampf findet für ihn nicht zwischen Arabern und Juden statt, sondern auf beiden Seiten, zwischen denen, die Wege und Frieden suchen zu Gleichberechtigung und denen, die sich geradezu von Hass und Gewalt ernähren. Mit großer Dringlichkeit geschrieben, verzweifelt auch, klarsichtig, ja, unbedingt jetzt wieder lesen.
Das Buch Frieden ist die einzige Option von David Grossmann. Eine besondere Empfehlung von Susanne Billig und eins der Bücher auf unserer Sachbuchbestenliste für den Monat Februar.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Vor 100 Jahren wurde Jorge Semprún geboren. Der spanische Schriftsteller und spätere Kulturminister seines Landes hat in seinem Werk immer wieder über seine Zeit im Konzentrationslager Buchenwald geschrieben. Auch um die Erinnerung an die nationalsozialistischen Verbrechen wachzuhalten. In Weimar ist jetzt eine Ausstellung über sein Leben zu sehen. Der 2011 verstorbene Jorge Semprún.
Was sind Sie? Ich sage nicht Spanier, ich sage nicht Franzose, ich sage nicht Schriftsteller, ich sage nicht Politiker. Vielleicht, wenn ich etwas müde und traurig bin, sage ich, ich bin vor allem ein ehemaliger Deportierter von Buchenwald. Nicht nur, weil es eine Jugenderfahrung war, auch weil dieses Überleben, dieser Kampf mit dem Radikalbösen war wirklich meine Bildungsgeschichte.
Jorge Semprún, ein europäisches Leben im 20. Jahrhundert, bis zum 29. Februar im Studienzentrum der Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar.
Du hast schreckliche Dinge getan. Das kannst du doch nicht leugnen.
Die Geschichte der Jüdin Stella Goldschlag, die während des Zweiten Weltkriegs, nachdem sie selbst verfolgt, verraten und misshandelt wurde, als Denunziantin für die Gestapo tätig war, ist schon mehrfach literarisch verarbeitet worden.
Bleiben Sie mal stehen!
Papiere. Sie kommen jetzt mal mit aufs Präsidium.
Ich bin übrigens Rolf, 4/4 Jude.
Jetzt hat Kilian Riethoff ihre Geschichte verfilmt. Stella, ein Leben, nun im Kino zu sehen, beruht auf wahren Begebenheiten. Paula Beer spielt die junge Frau, die, um selbst zu überleben, andere verrät und damit sich selbst.
Ausweise hätte ich gerne mal gesehen.
Mach! Stella, bitte, wir sind doch Freunde.
Du hast sie aufgewischt!
So sind die Zeiten. Geh mit oder geh unter.
Hau ab, schnell, jetzt überall Gestapo.
Stella, ein Leben, jetzt im Kino. Schauplatz Lübeck. Für Thomas Mann waren es die Buddenbrooks, für Inger Maria Mahlke ist es die Familie Lindhorst. Kinderreich, konservativ, kaisertreu, jedenfalls auf den ersten Blick. Die Autorin, die 2018 den Deutschen Buchpreis erhielt, wuchs selbst in Lübeck auf und hat mit Unser Eins einen Gesellschaftsroman über den Niedergang einer Familie geschrieben. Heute liest sie daraus in Kiel.
Hier ist halt ein unglaublich trauriger Brief drin. Der lautet: Lieber Herr Lunau, gleichzeitig mit diesen Zeilen wird man Ihnen die Nachricht bringen, dass ich mich im Grand Hotel erschossen habe. Das ist tatsächlich eine unglaublich tragische Geschichte. Kurt war 23 Jahre alt, war dabei, sich eine eigene Firma aufzubauen und hat dann in Dresden die Diagnose Syphilis bekommen.
Unser Eins, die Lesung mit Inger Maria Mahlke, heute um 19 Uhr im Literaturhaus Schleswig-Holstein in Kiel, am 6. Februar in Osnabrück.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Der deutsche Historiker Friedrich Lenger, der hat seinem neuen Buch einen interessanten Titel gegeben. Das Buch soll eine Globalgeschichte des Kapitalismus sein und es heißt Der Preis der Welt. Da steckt also schon im Buchtitel die These, dass im Kapitalismus alles zur Ware wird, dass alles seinen Preis hat, eben die ganze Welt. Der Kritiker Ingo Arendt hat das Buch für uns gelesen. Seien Sie willkommen, Herr Arendt. Hallo.
Guten Morgen, Herr Mayer.
Liege ich denn mit meiner Titeldeutung so ungefähr richtig? Ist das die Grundthese des Buches?
Ja, also ein so seriöser Wissenschaftler wie Friedrich Lenger will natürlich auf einen Gemeinplatz nicht unbedingt hinaus. Auch wenn er die Verwandlung der Welt in dieses monströse globale Warensystem sehr detailliert beschreibt. Mit dem Buchtitel Der Preis der Welt, da taxiert er den Wert, und das ist jetzt ein Zitat aus der Einleitung, den nachfolgende Generationen dafür werden zahlen müssen, dass unsere kapitalistisch verfasste Welt seit Jahrhunderten so tut, als ob Naturressourcen keinen Preis hätten. Also es geht ihm eigentlich mehr um die sozialen und ökologischen Folgekosten des Kapitalismus.
Und Friedrich Lenger, der befasst sich als Historiker schon länger mit der Geschichte des Kapitalismus, habe ich in seinem Lebenslauf gesehen. Und er hat bei anderen Überblicksdarstellungen kritisiert, dass die fast ausschließlich auf den europäisch-nordamerikanischen Raum schauen, also was wir die westliche Welt nennen. Wie macht er das jetzt bei seinem Buch?
Ja, also eines der spannendsten Kapitel in seinem Buch ist, wie er die Geburtsstunde der industriellen Revolution in Mitte des 19. Jahrhunderts in Großbritannien beschreibt, durch die Einführung des mechanisierten Webstuhls. Ansonsten stellt er aber eben die Länder in den Mittelpunkt, die man normalerweise so als globaler Süden bezeichnet. Aha. Also Afrika, Asien, Lateinamerika. Und das ganze Buch fängt schon damit an, dass er den Kapitalismus überhaupt nicht erst im 19. Jahrhundert beginnen lässt, sondern schon im 13. Jahrhundert. Und er sagt, im 13. Er sagt, da gab es ein von China, Indien und arabischen Kaufleuten dominiertes eurasisches Weltwirtschaftssystem. Da war Europa quasi nur ein Anhängsel, die Peripherie. Und da sind dann die Briten, die Portugiesen, die Spanier, die Niederländer eben gewaltsam eingebrochen, haben den Spieß umgedreht und haben dann etwas geschaffen, was man in den Wirtschaftswissenschaften atlantische Ökonomie nennt. Das war aber immer nur abhängig von Rohstoffen und Arbeitskräften, sprich Sklaven, aus dem globalen Süden. Und diese roten Faden, der zieht sich durch sein ganzes Buch eben dann bis hin zu den globalen Lieferketten.
Jetzt kann man ja eine Geschichte des Kapitalismus sehr verschieden erzählen, aus verschiedenen Perspektiven, eben die Wirtschaft in den Vordergrund stellen oder das soziale Zusammenleben oder auch die Wirkung auf die Politik, die Gesellschaft. Was steht denn hier bei Friedrich Lenger im Vordergrund?
Bei Lenger steht eigentlich das Wechselverhältnis von allen drei Faktoren im Zentrum. Es macht die Stärke des Buches aus, dass er über eine vollkommen unfassliche Mischung aus akribischem Detailwissen und theoretischem Reflexionsvermögen verfügt. Also er kennt sich in den Details der industriellen Massenproduktion, wissen Sie, Henry Ford in den USA, eingeführt hat, genauso aus wie in der Gewerkschaftspolitik in Mexiko oder in der Währungspolitik von Bretton Woods nach dem Zweiten Weltkrieg oder in der Europäischen Zentralbank. Gleichzeitig zitiert er die gesamte Forschungsliteratur von Adam Smith über Karl Marx bis Thomas Piketty oder Wolfgang Streeck, widerlegt die teilweise noch nebenbei. Also das ist eine vollkommen grandiose Integration von politischer Geschichte, Wirtschaftsgeschichte und Sozialgeschichte.
Und wenn ich Sie vorhin verstanden habe, was er über das Verhältnis insbesondere der westlichen Welt zum globalen Süden gesagt hat, beschreibt er das als ein Gewaltverhältnis?
Er sagt, Zwang und Gewalt sind dem quasi inhärent, diesem System. Den einen Punkt habe ich ja schon erwähnt, den transatlantischen Sklavenhandel. Und das war genauso ein System der Zwangsarbeit, wie es die Spanier den in der indigenen Bevölkerung in Lateinamerika auferlegt haben oder die Plantagenwirtschaft in der Karibik oder der erzwungene Baumwollanbau durch die Belgier im Kongo. Dann kam später die Kanonenbootpolitik der Briten hinzu, die inszenierten Staatsstreiche, die die USA für eine Firma wie die United Fruit Company in Mittelamerika gemacht haben. Und seine These ist, dass diese direkte Form der Gewaltausübung heute eigentlich ersetzt worden sind durch solche Institutionen wie den Internationalen Währungsfonds oder die Weltbank, die so quasi subtile Formen der Gewaltausübung bevorzugen, weil sie sozusagen diese Essentials des Kapitalismus in diesen Programmen, den Ländern oktroyieren.
Also das ist inhaltlich gesehen, bei dem, was Sie jetzt gesagt haben, eine große Anklage des Systems Kapitalismus. Ist das stilistisch denn auch ein? Ist das Buch wie eine Anklage geschrieben?
Das ist ja das Tolle, dass es eben nicht so geschrieben ist. Es ist nicht mit der Emphase des Kommunistischen Manifests von Marx und Engels geschrieben oder wie ein Buch, sagen wir, von Stefan Essel, Empört euch über die Folgen der Finanzkrise. Das funktioniert eigentlich wie so gigantischer Indizienbeweis in Sachen Folgekosten des Kapitalismus, ohne jeden ideologischen Furor, ohne antikapitalistischen Schaum vor dem Mund. Der hält sich also streng an die Fakten und gerade deswegen ist das Buch einfach so überzeugend. Also aus meiner Sicht dürfte das für lange Zeit das Standardwerk über den Kapitalismus im Weltmaßstab sein und man wundert sich, warum es eigentlich im letzten Jahr, es ist ja Ende 2023 erschienen, nicht auf der Longlist oder Shortlist des Deutschen Sachbuchpreises stand. Überhaupt sollten die sich vielleicht mal überlegen, für solche Jahrhundertwerke, ich scheue das Wort nicht, vielleicht so eine Kategorie wie Opus Magnum einzuführen oder sowas.
Sie haben einen sehr begeisterten Kritiker gehört, Ingo Arendt, nämlich über das Buch von Friedrich Lenger, Der Preis der Welt, eine Globalgeschichte des Kapitalismus. Im Verlag C.H. Beck ist das Buch erschienen mit 670 Seiten, 38 Euro ist der Preis. Jetzt stellen wir Ihnen hier einen deutschen Literaturstar vor, Alfred Gulden. Wenn Sie den nicht kennen, geht's Ihnen wie mir. Und das liegt daran, dass wir nicht das Glück haben, im Saarland zu leben. Denn dort ist Alfred Gulden sehr bekannt und heute wird er 80 Jahre alt. Sein Werk ist sehr vielfältig. Seit den 60er Jahren veröffentlicht er Texte, Romane, Gedichte, Theaterstücke. Heute versteht er sich als Storyteller und demnächst wird er wieder was Neues veröffentlichen. Unsere Saarland-Korrespondentin Anke Schäfer hat Alfred Gulden zu Hause besucht. Er wohnt in einem denkmalgeschützten Haus an einem Fluss.
Das Salmshaus ist ein Dreitlerhaus von 1828 und steht mitten im Wilroschen Schlosspark, nahe der Alten Saar. Das war der erste Fluss, den ich kannte als Kind. Also wenn man so will, wohne ich wirklich in meiner schönen Kindheit.
Der Dichter Alfred Gulden wohnt im Saarland, genauer in Saarlouis, Wallerfangen, an einem ganz besonderen Ort, im Park der französischen Adelsfamilie Villeroy, im Salmshaus. Er schöpft aus seiner schönen Kindheit für sein Werk. Er sagt von sich selbst, er sei ein Geschichtenerzähler. I am still a storyteller.
Storyteller. I'm a storyteller. Der Storyteller ist der, der die Tradition weiterführt, die mündliche Tradition weiterführt. Das sind die Leute, die im Prinzip Identität stiften.
Seine Geschichten erzählt Alfred Gulden in Prosa, Lyrik, in Theaterstücken, Hörspielen, in Liedern, in Filmen. Bekannt wurde er in den 1960er und 1970er Jahren für seine Mundarttexte, aber dabei blieb es nicht. Immer war er unterwegs. Zwischen dem Saarland und München, zwischen dem Saarland und Lothringen. Oft hat er die USA bereist. 1982 wurde er mit seinem Roman Greyhound bekannt, der sich mit dem American Dream auseinandersetzt. Guldens Leitsatz ist: Wer in seinem Winkel nichts sieht, der sieht auch in der Welt nichts. Um seine Geschichten in die Welt zu bringen, arbeitet er mit anderen Künstlern zusammen, zum Beispiel eng seit fast 30 Jahren mit dem saarländischen Komponisten und Posaunisten Christoph Thewes. Der schreibt die Musik zu Alfred Guldens Texten, hat auch den Gedichtzyklus Fall tot um vertont.
Fall tot um! Fall tot um! Fall tot um!
Das ist ein wirklich sehr, fand ich immer, sehr lebendige, sehr kurzweilige Gedichte, die, finde ich, eigentlich das Leben feiern.
Christoph Thewes weiß aber auch, dass das Leben für Alfred Gulden immer mit viel Schmerz verbunden war. Guldens Kindheit nämlich war nicht nur schön.
Mit einer Mutter, die morgens, mittags, abends, also Beten und Kirche und Gewissen und Sünde und so, das waren alles für sie ganz wichtig, für meinen Vater nicht so sehr. Aber und dann war ich im bischöflichen Konvikt, sollte Priester werden und so weiter.
Diese Erfahrungen verarbeitet Alfred Gulden jetzt in dem Sing- und Sprechspiel Schwarzbachbett, eine gerade neu veröffentlichte Kammeroper über eine schwierige Mutter-Sohn-Beziehung und die Wirkungen der Glaubenssätze der katholischen Kirche.
Heute weiß ich, es ist schrecklich, es ist furchtbar genug, Mensch zu sein, aber Priester, ein Priester, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Der Mann sackt in die Knie vor dem angezogenen Stuhl auf dem Tisch.
Hast du das Auge eines Sterblichen? Siehst du, wie Menschen sehen? Deine Hände haben mich gebildet, mich gemacht. Dann hast du dich umgedreht und mich vernichtet. Denk daran, dass du wie Ton mich geschaffen hast, zum Staub willst du mich zurückkehren lassen.
Seine Arbeit mit dem Schmerz verbindet Alfred Gulden mit der Malerin Bettina van Haaren. Sie kommt auch aus dem Saarland, lebt aber jetzt in Nordrhein-Westfalen, in Witten. Mehrere Bücher haben die beiden zusammen veröffentlicht. Alfred Gulden dichtet, Bettina van Haaren zeichnet oder aquarelliert.
Ja, ich glaube, wir haben beide keine Form, die erstmal direkt glücklich macht und so ganz niedrigschwellig ist. Es sind Hiebe oft auch. Es bohrt ganz tief. Und also Sprüdigkeit verlangt halt vom Rezipienten eine ganze Menge, erstmal da durchzukommen, um dann aber vielleicht beglückt zu sein, dass es eine Vieldeutigkeit gibt, eben keine Eindeutigkeit und keine Geschmeidigkeit gibt.
Der vieldeutige Geschichtenerzähler Alfred Gulden ist längst nicht mehr so viel unterwegs wie früher. Er hat in den 80 Jahren, in denen er die Welt nun durchstreift, Welt und Winkel in sich aufgenommen.
Man hat ungeheuer viele innere Räume, durch die man gehen kann. In einem Leben, wie wir es, meine Frau und ich, hatten, da sind die Räume nicht leer. Und das ist etwas, wo ich denke, dass man diese äußere Bewegung oder das äußere in Bewegung sein gar nicht mehr so sehr braucht.
Der Schriftsteller Alfred Gulden, heute wird er 80 Jahre alt. Unser Verhältnis zur Natur, unser zerstörerisches Verhältnis zur Natur, das ist eins der Themen unserer Gegenwart in Zeiten der Klimakrise. Und um dieses Verhältnis geht es derzeit beim Festival für Weltliteratur in Köln. Das steht unter der Überschrift Nach der Natur, Imaginations of Nature Poetry. 10 Autorinnen und Autoren aus verschiedenen Ländern hat die Kuratorin und Dichterin Daniela Danz dazu eingeladen. Und heute Nachmittag wird es bei dem Kölner Festival die Veranstaltung Lost Worlds geben, unter anderem mit der vielfach ausgezeichneten Schriftstellerin und Übersetzerin Esther Kinski. Und die ist jetzt für uns am Telefon. Guten Tag, Frau Kinski, hallo.
Guten Tag, hallo.
Für diese Veranstaltung zu den verschwundenen Wörtern und verschwundenen Welten wurden alle Autoren gebeten, einen Gegenstand mitzubringen. Und Sie bringen heute einen Apfel mit, habe ich gehört. Für welchen Verlust, für welchen Verlust steht der denn?
Also der steht für den Verlust eines Geschmacks, eines Geruchs. Und das ist ja viel schwieriger zu erhalten als beispielsweise ein Gegenstand. Ja, ein Gegenstand, der überleben kann, auch wenn er seine Funktion völlig verloren hat. Auch wenn man sich gar nicht mehr vorstellen kann, für welche Tätigkeit innerhalb der Natur, sagen wir mal Gärtnern oder so etwas oder Jagen, das notwendig war. Und ich empfinde den Verlust von Geschmack und Gerüchen wirklich als sehr, sehr gravierend. Und das hat sehr viel mit dem Klimawandel zum Beispiel zu tun und natürlich auch mit dem Umgang mit Landwirtschaft. Ja.
Und bei dem Apfel meinen Sie da jetzt, ist das so ein Industrieapfel?
Nein, es geht wirklich darum, dass auch alte Sorten nicht mehr sauer sind.
Mhm. Und das Saure wurde jetzt weggezüchtet oder wie meinen Sie?
Das Wegzüchten ist eine Sache. Die Sorten, die auch im Norden wachsen, sind auch durch ihre Robustheit zu süß, ja, für meinen Geschmack. Ja. Aber es geht jetzt um dieses spezifische Säuerlichkeitserlebnis, ja, so unwichtig, dass manchen Menschen auch erscheinen mag. Aber es ist ein Teil der Geschmackswelt, der verloren geht, dadurch, dass das Verhältnis von Regen und Sonne und überhaupt die Durchschnittstemperaturen und die Abwesenheit von tiefen Frösten sehr viel mit zu tun haben.
Und gehen Sie dann auch, es ist ja ein Poesiefestival, gehen Sie auch lyrisch mit diesem Verlust um? Haben Sie ein Apfelgedicht geschrieben?
Nein, das ist eine reine Diskussionsrunde. Es gab schon eine, also vorgestern, mit allen beteiligten Lyrikern, die tatsächlich aus 4 verschiedenen Kontinenten kommen, über die Rolle, wie man ihre eigene Rolle in der Kunst wahrnimmt angesichts der Veränderungen im Klima, der Eingriffe in die Natur. Das war vorgestern und heute geht es eben vielleicht so ein bisschen orientiert an Robert McFarlane's Lost Words, was man ja gar nicht so übersetzen und übertragen kann. Ja? Mhm. Aber Tatsache ist natürlich, das Verschwinden eines Phänomens bringt auch eine Obsoletisierung eines Wortes mit sich.
In dem Fall eben des sauren Robert McFarlane möchte ich kurz ergänzen, ist einer der ganz großen britischen Nature Writer unserer Gegenwart. Weil Sie gerade angesprochen haben, diese andere Veranstaltung, die schon war, das Festival läuft ja schon seit Montag. Haben Sie schon Entdeckungen gemacht bei dem Festival, Dinge gehört, die Sie mitnehmen werden aus Köln?
Ja, natürlich. Also die einzige, die mir bekannt war, jetzt außer natürlich dem Schweizer Dichter Raphael Urweider, war eine amerikanische Lyrikerin, die sehr bedeutend ist im amerikanischen englischsprachigen Raum derzeit, Camille Dungy. Ja, und das ist aber auch ein wunderbarer, rhythmisch und in seiner Wortwahl überzeugender karibischer Dichter dort von St. Lucia, Kendall Hippolyte, der aber auch selbst Aktivist ist. Also das ist eine ganz andere Rolle, in der er sich sieht, aber seine Gedichte sind sehr, sehr schön. Also es ist wirklich sehr inspirierend in jeder Hinsicht. Aus Nordmakedonien ist Nikola Majirov dort. Es ist auch wieder ein ganz anderer Umgang mit Naturlyrik. Aber es ist schon wirklich sehr, sehr fruchtbar, würde ich sagen.
Und weil Sie dieses Thema angeschnitten haben, welche Rolle haben Dichterinnen, Dichter beim Umgang mit dem Naturthema heute? Wie würden Sie, Esther Kinski, denn Ihre eigene Rolle beschreiben? Oder wie verstehen Sie die?
Also ich kann Kunst nie in Zusammenhang mit einem Zweck sehen. Ja. Ich glaube, dass Künstler, das betrifft die Lyriker oder Dichter vielleicht in anderer Art und Weise, weil sie eben mit diesem Material Wort, was ja auch unsere Kommunikationswährung sozusagen ist, umgehen, dass man sich natürlicherweise in seiner Arbeit, in der eigenen Arbeit befasst mit dem, was die Welt durchmacht ringsum. Ja? Ich meine, selbst wenn man nicht über den Krieg schreibt, wird ein greifbarer Krieg, den man erlebt, also auch nur vermittelt erlebt, der wird irgendwie seinen Eingang natürlich in die Auseinandersetzung mit der Welt finden. Ja? Ich glaube schon, dass das, womit man sich auseinandersetzt, und natürlich, auch wenn ich mich nicht als Nature Writer sehe, befasse ich mich sehr viel mit Fragen der Natur, sagen wir mal des Umgangs mit der Natur. Natürlich ist das reflektiert, aber ich glaube nicht, dass ich jemals ausgehen könnte von dem Zweck einer Intervention durch meine Arbeit.
Das Poetiker-Festival für Weltliteratur in Köln nach der Natur ist die Überschrift in diesem Jahr. Und bis Samstag können Sie dort noch 10 Autorinnen und Autoren aus verschiedenen Ländern erleben. Heute Nachmittag gibt es die Veranstaltung Lost Words, Lost Worlds mit Esther Kinski unter anderem. Haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Kinski.
Ich danke Ihnen.